SWR 2.
Kurz nach 9 Uhr mit Ihrem Grüter-Mikrofon und einer großen Frage im Kontext. Wie wird man über 100? Das wollen mehrere groß angelegte Forschungsprogramme herausfinden. Sie untersuchen den Lebensstil langlebiger Menschen, ihre Psyche und ihr Erbgut und kommen so dem Geheimnis langsam auf die Spur. Unter anderem konnten die Wissenschaftler 130 Gene identifizieren, die eine Rolle dabei spielen, ob wir alt werden oder nicht. Eine Sendung von Madeleine Amberger.
Dieses Video kann man sich auf YouTube ansehen. Ruth Wollison tanzt zu ihrem Geburtstag einen Paso Doble. Das war nicht irgendein Geburtstag, sondern ihr 100. Die Fete würde so bald niemand vergessen, erinnert sich ihre Tochter Marion Pettit. Der Raum war wunderschön und Ruth Paso Doble begeisterte alle.
The place was wonderful, the weather was wonderful. And opening it up with her doing a Paso Doble just blew everybody away.
Das Fest war 2010. Ruth Wollison ist heute 102 Jahre alt. Zu tanzen hat sie allerdings erst mit 78 begonnen. Und ungefähr so alt würde man Ruth Wollison auch heute schätzen. Sie ist schlank und schick. Rote Ohrringe, schwarzer Rollkragenpulli, perfekt manikürte rote Nägel. Dazu lebendige Augen, ein wacher Verstand und wenig Geduld für dumme Fragen, wie zum Beispiel: Wie fühlt es sich an, wenn man 102 Jahre alt ist? Zahlen, antwortet sie, sind ihr gleichgültig. Ihr komme es drauf an, wie sie sich fühlt.
I don't count numbers. I count how I feel. I feel young and I act young and I think young. Period. I never concentrate on a number. There are days when you feel peppy and there are days that you don't feel peppy.
Ich fühle mich jung, ich verhalte mich jung. Ich habe eben gute und weniger gute Tage. Seit 5 Jahren lebt Ruth Wollison bei ihrer 69-jährigen Tochter in Washingtonville im US-Staat New York. Marion Pettit fügt erklärend hinzu, ihre Mutter könne nicht und nicht akzeptieren, dass sie jemand Besonderer sei.
She said, what, just because I turned 100? I said, no, it's not just because you turned 100, which is, you know, hang on, Mama. I said, it's how you...
Ich sage immer zu ihr, es geht nicht darum, dass du 100 geworden bist, sondern wie du es geworden bist. Denn jüngere Leute fürchten sich vor dem Alterungsprozess. Aber wenn sie jemanden wie meine Mutter treffen, die lebendig ist, eine starke Persönlichkeit hat, noch Sexualität ausstrahlt, noch Frau ist, das gibt ihnen Mut.
Die Gesundheitsprobleme halten sich in Grenzen. Schwache Arterien, Refluxkrankheit und Bluthochdruck. Alle schon jahrzehntelange Beschwerden. Sport betrieben hat sie von Kindesbeinen an. Schwimmen, viel gehen und wandern. Das ist ihr aber mittlerweile zu anstrengend. Was sie auch seit ihrer Jugend gepflegt hat, ein reiches gesellschaftliches Leben. Dieser Tage spielt sie zweimal pro Woche Bridge.
Wir sind auch Mitglieder in einem Buchclub. Dort sind alle Altersgruppen vertreten. Meine Mutter ist die Älteste und alle lieben die Geschichten, die sie zu erzählen hat. Wir haben kürzlich ein Buch einer Autorin gelesen, deren Großmutter über 100 Jahre alt geworden ist. Und darin ging es auch um die Frage, wie altert man erfolgreich? Wie ich bereits sagte, man pflegt Freundschaften, bleibt aktiv und schaut auf sich.
Friends, keep active, keep attractive.
Meine Mutter sagte immer, mach immer weiter, was du gewohnt bist zu tun. Hör nicht auf. Aber damit muss man schon in der Jugend beginnen. Gemeint hat sie damit, man muss sich Interessen suchen. Wenn man alt ist, hat man dann Dinge in seinem Leben, mit denen man sich gerne beschäftigt.
Zu diesen Interessen gehört auch, was einst Ruth Wollisons Beruf war. Sie hat Kunst unterrichtet und malt nach wie vor. Ruth Wollison und Marion Pettit sind beide Teilnehmerinnen an einer 100-jährigen Studie in den USA. Denn Forscher sind neugierig. Was ist das Besondere an Menschen, die in so gutem Zustand so alt werden? Und welche genetische Konfiguration geben sie an ihre Kinder weiter? Es waren so außerordentlich rüstige, hochaltrige Menschen wie Ruth Wallison, die beispielsweise die Berufswahl des Altersforschers Thomas Pearls beeinflussten.
It was in the process of my training at Harvard that I had the opportunity to take care of a couple of centenarians.
Thomas Pearls ist der Direktor der New England Centenarian Study an der Boston University. Als Medizinstudent musste er als Teil seiner Ausbildung zwei 100 Jahre alte Menschen betreuen. Diese waren in bester Gesundheit. Das stand freilich im Gegensatz zum damals herrschenden Dogma, je älter der Mensch, desto schlechter geht es ihm. Die New England Centenarian Study ist international die größte Studie über die Gesundheit und Befindlichkeit von Menschen, die mindestens 100 Jahre alt sind. Auch deren Geschwister, Kinder und Enkel machen bei der 1995 begonnenen Studie mit. Insgesamt sind mehr als 1000 Personen daran beteiligt. Im Zentrum dieser und ähnlicher Studien stehen zwei Kernfragen. Wie sind Menschen beschaffen, dass sie so alt werden? Und zweitens, wie kommt es, dass sie weniger an altersbedingten Krankheiten leiden bzw. sie besser durchstehen? In einer Studie teilte Thomas Pearls die 100-Jährigen in drei Gruppen. In jene, die vor ihrem 80. Geburtstag beispielsweise an Krebs erkrankten, ihn jedoch besiegten. Die zweite Gruppe umfasste jene, die nach ihrem 80. krank wurden. Die letzte Gruppe sind jene, die auch noch im hohen Alter von 100 gesund sind.
Selbst Menschen in der ersten Gruppe, die eine ernste Krankheit vor ihrem 80. Geburtstag überlebt haben, sind danach bis in ihre 90er rüstig und unabhängig. Probleme tauchen erst mit etwa 93 Jahren auf. Das heißt, offensichtlich machen ihnen altersbedingte Erkrankungen weniger schwer zu schaffen, als das bei der Durchschnittsbevölkerung der Fall ist. Sie komprimieren Schwäche und Behinderung also in die letzten 7 Lebensjahre. Je älter Menschen werden, desto extremer zeigt sich dieser Effekt. Wir sehen 110-Jährige, bei denen die ersten Beschwerden erst im Alter von 107 oder 108 Jahren auftreten. Es ist ganz erstaunlich.
Hochaltrige leben also nicht nur länger, sie überstehen Krankheiten besser bzw. leiden an diesen erst ganz am Ende ihres Lebens. Ein Paradebeispiel dafür, die Französin Jeanne-Louise Calment. Sie erreichte mit 122 Jahren das bisher höchste Alter. In ihren 80ern lernte sie noch fechten und bis zu ihrem 100. Lebensjahr fuhr sie Fahrrad. Erst im fortgeschrittenen Alter von 110 Jahren übersiedelte sie von ihrer Wohnung in ein Seniorenheim. Sie verstarb 1997. Wenn der Bevölkerungstrend anhält, wird es künftig sehr viel mehr Menschen geben, die mindestens ein Jahrhundert lang leben. Das ist verbesserten Umweltbedingungen ebenso zu verdanken wie den Errungenschaften der Medizin. Von Impfprogrammen bis zu Antibiotika, Krebstherapien, Fortschritten in der Früherkennung oder der Geburtshilfe. Derzeit erlebt einer von 5000 Menschen seinen 100. Geburtstag. Die sogenannten Super-100-Jährigen, die es bis mindestens 110 Jahren schaffen, gibt es trotz aller medizinischer Fortschritte nur ganz selten. Es ist einer von 5 Millionen. Die meisten Projekte, die 100-Jährige studieren, konzentrieren sich auf deren Gene. Es stellt sich also die Frage, gibt es so etwas wie ein Langlebigkeitsgen? So einfach sei die Sache nicht, meint Nir Basilei vom Albert Einstein College of Medicine in New York. Er leitet das Longevity Gene Project. Seine rund 600 Studienteilnehmer sind mindestens 95 Jahre alt. Nir Basilei sucht gezielt nach genetischen Mechanismen, die die mit dem Alterungsprozess assoziierten Krankheiten hinauszögern.
We're trying to find mechanisms that delay aging. And the reason we do it is that aging is the major risk factor for all the age-related diseases.
Die vier großen Geißeln des Alters heißen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes und Alzheimer. Das menschliche Genom, also die Gesamtheit unseres Erbgutes, besteht aus etwa 23.000 Genen. Nir Basilei konzentriert sich gezielt auf ganz bestimmte. Diese analysiert er in den Hochaltrigen und auch in deren Angehörigen.
We found that in the families, a lot of them have very high HDL cholesterol. It's the good cholesterol.
Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass viele Familienmitglieder sehr hohe HDL-Werte haben. Das ist das sogenannte gute Cholesterin. Daher haben wir uns als erstes die Gene vorgenommen, die den Cholesterinspiegel regulieren. Wir entdeckten zwei Genvarianten und diese bewirken die hohen HDL-Werte und sie schützen außerdem vor einer Reihe von anderen altersbedingten Erkrankungen. Kollegen, die auch 100-Jährige studieren, sind zum Teil zu den gleichen Ergebnissen gekommen, aber nicht immer. Es gibt beispielsweise Bevölkerungsgruppen mit dieser Genvariante, aber dennoch haben sie keine hohen HDL-Werte. Varianten führen also nicht bei allen Populationen zum exakt gleichen Effekt.
Forscher suchen also nach Genen, die mit altersbedingten Erkrankungen assoziiert sind. Als Methusalem-Faktoren definitiv erwiesen sind bisher nur zwei Gene. Eines heißt Apolipoprotein E, kurz ApoE genannt. Die Variante E4 birgt ein erhöhtes Risiko für Alzheimer in sich. Eine andere, E2, schützt davor. Letztere ist bei Hochaltrigen besonders häufig zu finden. Das andere Gen, FOXO3A, ist unter anderem für die Regulierung von Insulin verantwortlich. Viele Hundertjährige in Europa, den USA sowie in Japan tragen dieses Gen in einer bestimmten Variante in sich. Thomas Pearls hat im Rahmen seiner 100-jährigen Studie in Neuengland bei Hochaltrigen bisher 130 Gene mit 281 relevanten Varianten als Kandidaten identifiziert.
These 130 genes, some of them.
Ein paar dieser 130 Gene sind für die Zellerneuerung zuständig. Mit zunehmendem Alter werden die Zellen im Körper beschädigt und dieser Mechanismus sorgt dafür, dass sie repariert werden. Wir haben auch Genvarianten entdeckt, die vermutlich den Ausbruch von Alzheimer hinauszögern. Es gibt auch sehr interessante Genvarianten, die bei Krankheiten, die den Alterungsprozess beschleunigen, eine Rolle spielen. Es gibt zum Beispiel eine sehr seltene Erkrankung namens Progerie. Sie verursacht rasante Vergreisung. Doch in sehr alten Menschen dürfte genau diese Genvariante merkwürdigerweise das Gegenteil bewirken. Sie bremst den Alterungsprozess.
So viel steht fest. Um ein besonders hohes Alter zu erreichen, muss man etliche dieser Gene in sich tragen. Doch welche Varianten in welcher Zusammensetzung ausschlaggebend sein könnten, ist noch ungeklärt.
The thing is maybe for Northern European
Nordeuropäer, die besonders alt werden, haben ein bestimmtes Set von Hunderten von Genen mit ganz bestimmten Varianten. Bei langlebigen Japanern kann diese Zusammensetzung ganz anders aussehen. Der Grund dafür ist der: Verschiedene ethnische Gruppen entwickelten sich unter ganz unterschiedlichen Umweltbedingungen. Das heißt, je nach Umwelt bedurfte es der Ausprägung anderer Genvarianten, um sehr, sehr alt zu werden und den Ausbruch von altersbedingten Erkrankungen hinauszuzögern. Das erforderte eine Anpassung an eine bestimmte Kultur, eine bestimmte Geografie.
Es hat seinen guten Grund, dass Thomas Pearls die Japaner erwähnt. Die Einwohner der Inselgruppe Okinawa gehören zu den langlebigsten der Welt. Nirgendwo anders liegt der Anteil der 100-Jährigen an der Bevölkerung so hoch, nämlich einer von 2200. Seit 1975 ergründen Forscher deren Geheimnis der Langlebigkeit im Rahmen der sogenannten Okinawa-100-Jährigen-Studie. Wie wichtig ist die Rolle der Gene? Wie wichtig ist die Umwelt? Thomas Pearls ist folgender Meinung.
Wir glauben, Gene spielen mit fortschreitendem Alter eine zunehmend größere Rolle. Wenn der Durchschnittsmensch zwischen 80 und 90 Jahre alt wird, dann liegt das vermutlich zu 70% an Umweltfaktoren und nur zu etwa 30% an den Genen. Doch wenn Menschen 100, 105 oder gar 110 Jahre alt werden, dann spielt das Erbgut zu 60-80% eine wesentliche Rolle. Die Umwelt ist dann weniger wichtig.
In einigen Fällen dürfen Gene sogar vor ausgeprägtem langjährigem Raubbau schützen. Die erwähnte Jean-Louis Calment hörte mit dem Rauchen erst im Alter von 117 Jahren auf. Nir Barzilay.
Ich führe gerne das Beispiel einer Frau an, die 2011, einen Monat vor ihrem 110. Geburtstag, gestorben ist. Sie hat 90 Jahre lang täglich 2 Päckchen Zigaretten geraucht. Kann ich Ihnen daher versprechen, dass Sie alt werden, wenn Sie 90 Jahre lang rauchen? Gewiss nicht. Wir glauben, dass solche Menschen durch bestimmte Genvarianten vor den Folgen ihres Verhaltens geschützt sind. Wir versuchen zu ergründen, um welche Varianten es sich dabei handelt. Aber alle anderen müssen auf ihre Gesundheit achten und brav sein.
Bisher haben Forscher, wie gesagt, 130 Gene identifiziert, die das Leben verlängern bzw. Krankheiten verhindern oder verlangsamen. Das hört sich nach viel an, ist es aber nicht. Denn das menschliche Genom besteht aus etwa 23.000 Genen. Forscher vermuten, dass es bei erfolgreich alternden 100-Jährigen sehr viel mehr genetische Besonderheiten geben muss. Doch um dem auf die Spur zu kommen, braucht es vollständig entschlüsselte Genome von so viel 100-Jährigen wie möglich. Genau dazu hat die kalifornische X-Prize Foundation einen Wettbewerb ausgeschrieben. Die Wettbewerbsbedingungen sind höchst spezifisch. Sieger ist das Labor, dessen Forscher als erste das Erbgut von 100 Hundertjährigen innerhalb von 30 Tagen entschlüsseln. Außerdem dürfen die Kosten pro Kopf $1.000 nicht überschreiten. Das großzügige Preisgeld für das siegreiche Team? $10 Millionen. Doch welchen Sinn und Zweck hat es eigentlich, sogenannte Langlebigkeitsgene bzw. Genkombinationen zu entdecken? Was macht man, wenn man diese identifiziert hat? Nir Basilei vom Albert Einstein College of Medicine in New York meint dazu:
The goal of our research is not to live long. We're trying to find mechanisms that delay aging.
Das Ziel der Langlebigkeitsforschung sei nicht, den Menschen zu einem längeren Leben zu verhelfen. Auch wenn das beim ersten Hinhören paradox klingen mag. Das Ziel sei vielmehr, prinzipielle biologische Mechanismen, die den Alterungsprozess bremsen, zu entschlüsseln.
Ich möchte ein Set von Genen identifizieren und dessen Funktion in Bezug auf den Alterungsprozess verstehen. Wenn wir dies schaffen, könnten wir ein Medikament entwickeln, das genauso wirkt wie diese Gene und ebenso den Alterungsprozess verzögert. Das würde Krankheiten verhindern und eine gute Lebensqualität ermöglichen. Wenn es uns also gelänge, die Vorgänge im Körper von 100-Jährigen bei allen anderen zu duplizieren, würden vielen Menschen Leiden erspart bleiben.
Sein ideales Szenario wäre also, hohes Alter kommt aus der Pillendose. Und diese Pillen imitieren künstlich, was eine Kombination von Langlebigkeitsgenen bei besonders hochaltrigen Menschen ganz natürlich macht. Eine solche Universalpille gegen das Alter liegt freilich noch in ferner Zukunft. Doch, Sonia Basilei, es gäbe vielversprechende Ansätze, bestimmte Aspekte des Alterungsprozesses durch Medikamente zu bremsen. Mittlerweile schon berühmt ist Resveratrol, ein Wirkstoff, den man beispielsweise in Himbeeren, Heidelbeeren oder in der Schale von roten Trauben findet. Die elegante Wohnung an der 77. Straße auf der noblen Upper East Side von Manhattan ist eine interessante Mischung. Klassisch weiße Wände und weiße Sofas. Farbtupfer sind viele buddhistische Motive an den Wänden. Hier lebt Margot Wilkie. Sie feierte ihren 100. Geburtstag am 24. Februar dieses Jahres. Nun erwarte wohl jeder, dass sie erzähle, wie es so sei, wenn man 100 Jahre alt werde.
Well, it's not terribly different from being 99.
Es fühle sich nicht sehr viel anders an, als 99 Jahre alt zu sein, meint sie. An ein Geheimnis für Langlebigkeit glaubt sie nicht.
Maybe it's a gift that you are able to live that long. That somehow.
Vielleicht ist es einfach ein Geschenk, dass man so lange leben kann. Eine Kombination aus Blut, Muskeln und Intelligenz. Letzteres braucht man schon. Ich weiß nicht, was es ist. In meiner Familie hat es zumindest den ausdrücklichen Wunsch gegeben, sehr alt zu werden. Nicht jeder hat es geschafft. Meine Großmutter wurde 99, ihre Tochter 102. Es dürfte also schon so sein, dass wir in unserer Familie länger leben als die meisten anderen Menschen.
Margot Wilkie blickt auf ein langes und im Wesentlichen glückliches Leben zurück. Eine schöne Kindheit in einem gutbürgerlichen Elternhaus. zwei Ehen. Drei Kinder hatte sie, doch der Sohn starb mit 40 Jahren an einem Herzinfarkt. Und Gesundheitsprobleme habe sie nach wie vor kaum. Bloß das Gehen fällt ihr nicht mehr so leicht. Schon vor Jahrzehnten entdeckte Margot Wilkie buddhistische Meditation. Wie kam sie dazu? Langsam aber sicher fängt man irgendetwas an, meint sie.
Slowly but surely you get into something, I think.
Ich habe auch bei der Gründung von buddhistischen Zentren mitgeholfen. Mein Lehrer kommt jede Woche zu mir. Das sind meist auch so um die 20 andere Leute, die sich für Meditation interessieren. Irgendwie sammle ich immer Menschen um mich.
Margot Wilkie lacht gern und leicht. Die Lehren der Meditation haben ihr zu dieser gewissen Leichtigkeit verholfen und auch zur Ausgeglichenheit. Und das, so hofft sie, gebe sie auch weiter.
I would like to be somebody able to help.
Ich möchte Menschen helfen, dass sie weniger traurig sind, dass sie nicht das Gefühl haben, sie säßen in der Falle und ihrem Leben fehlten die schönen Seiten. Es ist schade, dass die Menschen nicht glücklicher sind. Wenn man sieht, wie sie in der U-Bahn oder im Zug sitzen, jeder sorgt sich. Ich glaube, man kann ein glückliches Leben ohne viel Besitz führen und man kann fröhlich und für die Menschen um einen herum auch nützlich sein.
Für diese psychologische Seite der Langlebigkeit interessieren sich eher die europäischen Forscher. Die wichtigste 100-jährigen Studie Europas führt Christoph Roth von der Universität Heidelberg durch.
In der ersten Studie im Jahr 2000 bin ich davon ausgegangen, dass diese 100-Jährigen schon etwas Besonderes sind. Und es wurde einem ja auch oftmals berichtet, die sind eigentlich kaum krank, die sind geistig fit. Und nachdem wir so die erste Runde durch hatten, da war ich doch erschüttert, dass nur 10% keine Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen. Also ich hätte nicht gedacht, dass diese Funktionseinschränkungen doch so ausgeprägt sind. Und das unterscheidet vielleicht auch unsere Studien, dass wir wirklich versuchen, ein repräsentatives Abbild zu schaffen und nicht eine Gruppe von hoch ausgewählten, gut funktionierenden 100-Jährigen zu untersuchen.
Und noch etwas ging aus dieser ersten Studie hervor. Die ganz neue Situation, dass 80-Jährige, die so gesund auch nicht mehr sind, nun ihre über 100 Jahre alten Eltern betreuen. Viele fühlen sich überfordert und würden sich vom Staat, von der Gesellschaft Unterstützung erhoffen. Die erste Heidelberger 100-Jährigen-Studie wurde an 156 Menschen durchgeführt. Die Forscher interviewten diese ausführlich und wenn das aus Krankheitsgründen nicht möglich war, sprachen sie mit deren Angehörigen. Die folgenden Ergebnisse decken sich großteils mit einer ähnlichen Studie aus Dänemark. 90% der 100-Jährigen brauchen demnach Unterstützung.
Die 100-Jährigen sind nicht gesund, sie haben im Durchschnitt 4 chronische Krankheiten. Aber trotzdem lebt die Hälfte alleine und wird zum Teil auch versorgt von Familienangehörigen. Im Bereich der Kognition sieht es so aus, übereinstimmend, dass ca. 50% an einer Demenz leiden, aber wir gleichzeitig auch sagen können, dass 30% keinerlei Anzeichen haben von kognitiven Einbußen. Was das Erstaunlichste aber ist, dass bei den 100-Jährigen, mit denen wir ein Gespräch führen können, die Psyche sehr in Ordnung ist. Für die allermeisten ist das Leben lebenswert. Sie haben ein hohes Ausmaß an Glücksempfinden und schauen auch positiv in die Zukunft.
Das Glücksempfinden der 100-Jährigen, so Christoph Roth, unterscheidet sich nicht von jenem der 40- oder der 60-Jährigen. Die Frage ist freilich, kommt dieses Phänomen von Glücksempfinden, Optimismus und Lebensfreude nach einem langen Leben trotz der unweigerlichen Schicksalsschläge und Verluste zustande? Oder vielleicht gerade deshalb? Also Glücksempfinden als der Preis, sich durchgerungen und vieles überwunden zu haben. Die europäischen Studien zeigen also, nicht nur die Gene spielen eine Rolle, wenn es darum geht, besonders alt zu werden, sondern auch die Persönlichkeit. Neuere Studien sind nun dabei, diese beiden Forschungsstränge miteinander zu verbinden, statt separat zu verfolgen. Das ist zum Beispiel bei der Fordham Centenarian Study in New York der Fall. Ins Leben gerufen hat sie die deutsche Entwicklungspsychologin Daniela Jopp.
Wenn Sie zum Beispiel an Persönlichkeit denken, da gibt es ja auch einen Anteil, der genetisch ist oder wo man nicht so richtig weiß, inwiefern er in der Familie weitergegeben wird. Und insofern könnte es also sein, dass zum Beispiel Persönlichkeit in gewisser Weise genetisch bedingt oder mitbedingt eine Rolle spielt, wie man zum Beispiel sein Leben lebt. Also Extraversion wäre ein Beispiel, Interesse an sozialen Beziehungen. Dadurch sind die Leute stärker sozial eingebunden, haben ein größeres unterstützendes Netzwerk. Und das wiederum, wissen wir, führt dazu, dass es den Leuten besser geht und dass sie möglicherweise auch länger leben.
Daniela Jobb startete in New York die Fordham Centenarian Study an der gleichnamigen Universität. Der Schwerpunkt liegt auf der Psychologie, doch ein paar biologische Merkmale sollen einbezogen werden. Das hat schon seinen guten Grund, wie Daniela Jobb am Beispiel der Telomere erklärt. Das Erbgut jedes Menschen liegt in den Körperzellen in Form von 46 Chromosomen vor. Deren Endstücke heißen Telomere und im Verlauf des Lebens werden diese Telomere mit jeder Zellteilung immer kürzer.
Bislang dachte man, dass das sozusagen nur in eine Richtung geht. Das heißt, mit zunehmendem Alter wird dieses Stück kürzer, weil die Zelle sich häufiger teilt. Jetzt konnte man aber feststellen, dass es tatsächlich so ist, dass Training und Sport einen Einfluss hat auf diese Telomerlänge. Das heißt, es scheint so zu sein, dass man diesen Prozess auch wieder umdrehen kann. Und das sind natürlich genau die Aspekte, die uns hier interessieren, weil wir doch immer mehr das Gefühl haben, dass Alter nicht unbedingt nur eine Richtung nimmt, sondern es gibt auch Aspekte, die reversibel sind.
Bei der Fordham-Studie machen 99 Personen mit. Zwei Drittel sind über 100 Jahre, die übrigen sind ein wenig jünger. Diese hochaltrigen Menschen sind alle, wie es so schön im Fachjargon heißt, kognitiv fit. Denn die Forscher wollen ja mit ihnen reden können, um zu erheben, wie man es schafft, in vergleichsweise guter Gesundheit so alt zu werden. Manche hören oder sehen zwar schlecht oder sind auch nicht mehr so gut auf den Beinen. Aber diese mental rege Gruppe der vor dem 100-Jährigen lebt ein bemerkenswert gesundes, aktives und erfülltes Leben.
Die haben in der Regel auch ein sehr gutes soziales Netzwerk, würde ich sagen. Die Familie ist sehr engagiert. Und da bin ich sehr gespannt, wie das im Vergleich dazu in Europa ist, ob das hier ein spezielles Phänomen ist. Die Personen sind hier in der Regel sehr aktiv, auch sehr interessiert daran, innerhalb der Gesellschaft aktiv zu sein, was mich immer wieder beeindruckt. Auch im Rahmen von Senior Centers gehen da doch zum Ball, spielen Karten, treffen sich regelmäßig. Und wir haben es tatsächlich öfters mal erlebt, dass wir vor verschlossenen Türen standen und da ein Zettel stand, ich musste mal mit meinen Freundinnen Bridge spielen gehen. Und das war natürlich für uns ein bisschen schwierig, aber wir freuen uns natürlich, dass sie noch so aktiv sind.
Die Fordham-Studie will also verschiedene Faktoren gleichzeitig erheben und berücksichtigen, biologische sowie psychologische. Denn zu wissen, wie man erfolgreich altert, sei heutzutage wichtiger denn je. Der Grund liegt auf der Hand, meint Daniela Jobb. Jedes zweite Kind, das nach 2000 geboren ist, hat eine sehr viel höhere Chance, 100 Jahre alt zu werden als seine Eltern. Die Sünden der Jugend manifestieren sich unweigerlich im hohen, künftig dann im extrem hohen Alter. Will man diese Zeit seines Lebens also gut verbringen, muss man schon in sehr viel jüngeren Jahren etwas dafür tun.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.